Welcome to the Ideal Spaces Working Group podcast.
Das ist ein Ideal Spaces Podcast von Ulrich Gehmann und Herrn Dr. Dennis Nitsche. Unser Thema heute dreht sich um die Bürgerbeteiligung. Vielleicht könnten Sie sich zu Beginn unseres Podcasts kurz vorstellen, Herr Dr. Nitsche.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Gehmann. Ich freue mich sehr über die Einladung zu diesem Podcast. Mein Name ist Dennis Nitsche. Ich bin Politikwissenschaftler und Völkerrechtler, habe in Augsburg studiert und gearbeitet, bin dann an das Karlsruher Institut für Technologie gewechselt, beim Wissenschaftsmanagement viele Jahre und habe danach 8 Jahre lang als Bürgermeister eine mittelgroße Kommune geführt. Inzwischen bin ich Vorstand in 2 Stiftungen und zudem noch in der glückseligen und lebensbejahenden Aufgabe, ein kleines Weingut führen zu dürfen. Ich habe in den vergangenen Jahren viel, viel Erfahrung gemacht mit Bürgerbeteiligung, mit Beteiligung von Menschen an verschiedenen Entscheidungs-, Beratungs- und Planungsprozessen. Und aus diesem reichen Erfahrungsschatz möchte ich gerne heute ein wenig etwas beitragen in die Diskussion unserer Ideal Spaces Stiftung.
Ja, Entschuldigung. Fahren Sie fort, Herr Dr. Nitsche.
Danke. Ja, was ist Bürgerbeteiligung? Und ich denke, zunächst einmal sollten wir den Begriff Bürgerbeteiligung demokratietheoretisch ein wenig einordnen, bevor wir mitten ins Thema hineinspringen. Wir leben ja in demokratischen Zeiten in unserem Land, Gott sei Dank. Das heißt, dass die Menschen in allgemeinen Wahlen ihr Stimmrecht nutzen, um die gewählten Mitglieder, dann zum Beispiel eines Stadtrates oder eines Gemeinderates oder deren sozusagen Unterausschüsse, zum Beispiel einen Bauausschuss, mit der Erledigung bestimmter Aufgaben zu betrauen. Das heißt, wir Bürgerinnen und Bürger beauftragen die von uns gewählten Personen, für uns Dinge wahrzunehmen, weil wir uns einfach nicht mehr alle zusammen auf der Agora, auf dem Forum treffen können, um gemeinsame Dinge zu beraten. Denn dafür sind unsere Gemeinwesen zu groß. Wir sind einfach zu viele Menschen. Das klappt nicht. Also brauchen wir die repräsentative Demokratie. Warum also Bürgerbeteiligung, wenn wir doch schon jemanden beauftragt haben, die Dinge für uns zu beraten und auch zu beschließen und auch die Verantwortung dafür zu übernehmen? Nun, das entspricht einem Wunsch, eben nicht nur alle 4 oder 5 Jahre im Turnus der Kommunalwahlen wieder befragt zu werden, sondern die unmittelbar Betroffenen von kommunaler Politik eben auch immer wieder zu konkreten Anlässen hinzuzuziehen, die Meinungsäußerung zu ermöglichen und natürlich auch, um Impulse aus der Bevölkerung aufzunehmen, in Planungsprozesse einfließen zu lassen und damit am Ende das Planungsergebnis im besten Falle zu verbessern. Insofern ist das sozusagen ein ergänzendes Element, das sozusagen die repräsentative Demokratie ja vervollkommnet. Wie läuft so ein Bürgerbeteiligungsverfahren üblicherweise ab? Üblicherweise, ich würde mich jetzt fokussieren vor allem auf Bürgerbeteiligung im Bereich des Baulichen, also zum Beispiel eine Sanierung eines Stadtzentrums oder die Umwandlung einer Brachfläche oder die Konversion einer formalis anders genutzten Fläche, zum Beispiel einer alten Kaserne oder Ähnliches. Wie läuft in so einem Bereich die Bürgerbeteiligung ab? Üblicherweise wird einfach dazu öffentlich eingeladen. Das heißt, die Kommune äußert zum Beispiel in den lokalen Medien, online, auf der Homepage, in den sozialen Medien, in der Presse einen Termin, an dem über ein bestimmtes Thema gesprochen werden soll. Also eine öffentliche Einladung. Das Problem, das damit einhergeht, ist jedoch, dass, wenn Sie dann als Bürgerinnen oder Bürger zu einer solchen Veranstaltung kommen, Sie oftmals vielleicht zum ersten Mal von einem solchen Thema hören oder zumindest aber ja kein Experte sind. Das heißt, Sie sind ein wenig interessiert, vielleicht auch zufällig interessiert, haben aber natürlich keine Sachkunde, die Sie mit reinbringen und werden dann um ihre Meinung gefragt. Und oftmals ist es dann tatsächlich die Schwierigkeit, dass man, wenn man Dinge frisch vorgestellt bekommt, ja noch gar nicht sprechfähig dazu ist. Denn man hat sich noch keine Gedanken gemacht, hat das Thema noch nicht durchdrungen, hat noch nicht sprichwörtlich mal drüber geschlafen oder auch sich dazu mit anderen ausgetauscht und soll plötzlich eine Meinung haben. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung für die Bürgerinnen und Bürger. Und ich denke, das darf man nicht wirklich unterschätzen, was wir da unseren Mitmenschen auch abverlangen in solchen Beteiligungsverfahren. Welche Qualität kann denn dann unter solchen Voraussetzungen bei solchen Bürgerbeteiligungsverfahren überhaupt erreicht werden? Mit Sicherheit werden wir keine repräsentative Interessenartikulation der Bevölkerung erhalten können. Warum? Weil die Bevölkerung ja auch nicht in ihrer repräsentativen Vielfalt üblicherweise teilnimmt. Und ich sage das ganz offen aus meiner eigenen Erfahrung mit wirklich vielfältigen Bürgerbeteiligungsverfahren zu zahlreichen Projekten und auch unterschiedlich konstruierten Beteiligungsformaten. Es sind häufig immer dieselben Menschen, die an solchen Bürgerbeteiligungsveranstaltungen teilnehmen. Da haben sie schon den Bekanntheitsgrad. Sie können die Leute am Ende sogar persönlich mit Namen ansprechen, wenn sie die dritte Bürgerbeteiligung durchgeführt haben. Das heißt, wir sind nicht repräsentativ. Wir haben eine wahnsinnig große Anzahl an Menschen in den Kommunen, die diese Artikulationsmöglichkeit überhaupt nicht nutzt. Und vielleicht ein paar wenige, vielleicht auch noch welche, die politischen Interessengruppen oder Einflussgruppen besonders nahestehen, die sozusagen Stammgäste sind in solchen Formaten. Ein zweites Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, das ist die Frage, wer moderiert, wer organisiert denn solche Bürgerbeteiligungsformate? Und das ist in den allermeisten Fällen das Planungsbüro, und zwar dasselbe Planungsbüro, das zum Beispiel einen städtebaulichen Entwurf entwickelt hat, das Planungsvorschläge gemacht hat und das dann sozusagen im nächsten Schritt eben auch die Bürger dazu anhören soll. An der Stelle ergibt sich aber natürlich ein relativ großes Dilemma. Denn wenn Sie ein Planungsbüro haben, einen Architekten, einen Stadtplaner zum Beispiel, und der hat sich über Wochen, über Monate mit einer Materie auseinandergesetzt, hat dann einen Entwurf vorgelegt, der in der Bürgerversammlung vorgestellt wird, der diskutiert werden soll, dann ist üblicherweise diese Person natürlich von der eigenen Arbeit überzeugt. Das heißt, grundlegende, fundamentale Kritik oder wesentliche Änderungen dort nochmal einzubringen und demjenigen, der als Moderator die gesamte Sitzung leitet, in seine Planung hineinzuarbeiten, das dürfte nur ganz, ganz schwer möglich sein. Insofern müsste an dieser Stelle ein anderes Format gewählt werden, das eben auch sicherstellt, dass eine Offenheit für Anregungen da ist oder ein Format, und ich komme da später drauf in meinen Empfehlungen, ein Format, das von vornherein gar nicht erst diese Ex-Post-Diskussion zum Ziel hat, also nicht erst dann einsetzt, wenn quasi schon der fertige Entwurf auf dem Tisch liegt und man sich dann noch äußern soll, sondern ein Format, das eben sehr viel früher ansetzt, zu einem Zeitpunkt, in dem eben wirklich noch Anregungen und Impulse eingebracht werden können.
Das erscheint mir ein wesentlicher Punkt, um da kurz in die Diskussion einzusteigen. Auf der einen Seite, wie Sie sagten, wenn also derjenige, der einen Vorschlag entwickelt hat, über diesen Vorschlag entscheiden soll, das ist natürlich schwierig, weil niemand will sich seinen Vorschlag, seinen erarbeiteten, kaputt schießen lassen. Und auf der anderen Seite ist die Frage, eben ab wann in dem ganzen Planungs- und Entscheidungsprozess die Bürger einbezogen werden.
Ja, das ist die ganz zentrale Frage und da formuliere ich das gerne auch mal ein wenig provokant. Das ist genau die Frage, an der sich entscheidet, ob Bürgerbeteiligung ein echtes Format demokratischer Partizipation ist oder ob es am Ende quasi eine technische Abarbeitung von gesetzlichen Vorgaben zur Bürgerbeteiligung ist, die man mehr lustlos als mit Leidenschaft durchführt, ob das Ganze am Ende quasi vielleicht sogar eine Farce wird, ein bisschen Commedia dell'arte darstellt, wenn man es eben machen muss und das notwendige Übel hinter sich bringt. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den Sie hier angesprochen haben, Herr Dr. Gehmann. Die Frage, was macht denn Bürgerbeteiligung tatsächlich relevant? Und nach meiner persönlichen Erfahrung, und ich habe, wie gesagt, sehr, sehr viele Bürgerbeteiligungsformate eingesetzt und durchgeführt, immer wieder auch experimentiert mit verschiedenen Formaten. Und im Laufe der Zeit, muss ich ganz, ganz offen gestehen, hat sich da ein gewisses Unwohlsein auch breit gemacht. Warum? Weil es natürlich genau das Thema war, das Sie eben angesprochen haben. Es gab gewisse Vorstellungen, es gab gewisse Planungen, die vielleicht auch schon ausgearbeitet waren. Und wenn dann sozusagen ganz grundsätzlich was anderes kommt, dann wirbelt das den Prozess durcheinander. Das kostet wieder Zeit, das kostet Geld. Dann müsste der Architekt oder der Planer neu loslegen. Das möchte man natürlich dann auch nicht. Und der Planer möchte das natürlich auch nicht und versucht deswegen, solche Beiträge vielleicht auch schon gleich abzumoderieren oder zumindest nicht in seinen Abschlussbericht vorzulegen. Denn am Ende eines solchen Bürgerbeteiligungsverfahrens kommt ja üblicherweise ein Abschlussbericht bei raus, der dann den demokratisch gewählten Gremien vorgelegt wird. Diese nehmen ihn zur Kenntnis, nehmen sozusagen des Bürgers Stimme zur Kenntnis und entscheiden dann, und das ist ja auch ihre Aufgabe, die Entscheidung zu treffen. Wenn aber da die Stimme des Bürgers schon gar nicht mehr so richtig reingenommen wurde in diesen Bericht, weil sie vielleicht ein bisschen unliebsam war, weil sie vielleicht Dinge behandelt hat, die der Planungsprozess schon hinweggegangen ist, dann ist es eine ganz große Frage. Deshalb bin ich in meiner langjährigen Praxis zu der Erkenntnis gelangt, dass wir Bürgerbeteiligung, wenn wir sie ernst meinen, tatsächlich ganz anders anlegen müssen, als wir sie heutzutage in vielen Fällen sehen. Denn diese Ex-Post-Befragung, die ist allzu oft doch einfach nur ein Deckmäntelchen.
Wann müsste denn angesetzt werden, nach Ihrer Erfahrung im Prozess, und wie müsste angesetzt werden?
Der ideale Zeitpunkt aus meiner Sicht, mit der Bürgerbeteiligung anzufangen, ist frühestmöglich. Also bereits zu dem Zeitpunkt, wenn zum Beispiel eine öffentliche Verwaltung aufgrund eines Gremienbeschlusses einen Planungsauftrag vergibt. Also nicht, wenn die Planung bereits abgeschlossen ist und vorliegt, diese diskutieren, sondern bereits frühzeitig parallel zu arbeiten mit der Bürgerbeteiligung, während noch die Stadtplaner, die Architekten arbeiten und erst mit ihrer Tätigkeit beginnen. Das bedeutet, dass die Bürgerbeteiligung von einer Ex-Post-Beteiligung, von einer nachlaufenden Beteiligung in eine begleitende Beteiligung umgewandelt werden müsste. Das heißt, über die gesamte Projektdauer, über die gesamte Planungsdauer hinweg müssten zum Beispiel berufene Bürgerräte oder Projektbeiräte, wie man sie nennt, ist letzten Endes gleichgültig, aber kontinuierlich arbeitende Gremien ein solches Planungsprojekt begleiten. Wie bekommt man nun Bürger in diese Beiräte und welche Bürger möchte man? Ich habe da in meinem bisherigen Erleben die Erfahrung gemacht, dass egal um welche Form der Beteiligung es ging, egal um welche Art von Projekt es ging, häufig dieselben Personen in der Bürgerbeteiligung dabei waren. Das waren diejenigen, die da Spaß dran gefunden hatten, vielleicht auch ein bisschen diejenigen, die gerne zu allen möglichen Themen immer was beizutragen meinen, oder Leute, die tatsächlich vielleicht auch Interessen haben, die mit dem eigentlichen Projekt gar nicht so sehr im Einklang stehen. Ich möchte es gerne an einem Beispiel verdeutlichen. Zum Beispiel habe ich ein sehr, sehr großes Stadtplanungsprojekt auf den Weg gebracht. Eine Konversionsfläche sollte neu gestaltet werden. Für die grundlegende Idee dazu gab es eine demografische Studie, die ergeben hat, in welchen Bereichen Wohnraum gesucht wird in dieser Kommune. Also in welchen Größenordnungen, 2-, 3-, 4-Zimmer-Wohnungen, für welche Alterszielgruppe, junge Menschen nach Ausbildung oder Studium, Berufseinsteiger, Arbeitspendler, die eben nicht mehr so weit pendeln wollten, sondern in der Kommune leben, in der sie arbeiten. Oder aber auch Senioren, die vielleicht in großen Wohnungen oder in eigenen Häusern wohnen, die sich gezielt verkleinern wollen und gezielt in seniorengerechte, in altersgerechte Wohnungen umziehen wollen. Darum ging es in diesem Projekt. In der Bürgerbeteiligung zu diesem Projekt hatten wir jedoch eine ganze Reihe von Personen, die auf eine dieser Zielgruppen eigentlich so richtig passte, sondern das waren Menschen, denen es manchmal ganz platt einfach nur darum ging, in dem Areal, in dem etwas entwickelt werden sollte, auch weiterhin einmal im Monat kostenlos einen Parkplatz zu finden, wenn sie denn nun bei dieser seltenen Gelegenheit das Stadtzentrum besuchten. Und da wird natürlich Bürgerbeteiligung ein Stück weit zum Absurdum, denn es sind nicht mehr die Menschen, die zukünftig in einem solchen Areal leben oder zumindest mal eine vergleichbare Menschengruppe, für die eine solche Planung gemacht wird, die dann beiträgt, wie das Areal ausgestaltet werden soll, damit es eben lebensfreundlich, menschenfreundlich, ein ideal space wird, in dem diese Menschen noch leben können, sondern es ist quasi eine externe, eine dritte Personengruppe, die rudimentäre Interessen hier in den Prozess hineinträgt und damit ganz schön Wirbel entfacht. Denn auf einmal diskutieren sie nicht mehr über öffentliche Räume, über das Verhältnis von Grünflächen, Aufenthaltsflächen zu Verkehrsflächen und anderem, sondern sie reden darüber, es müssen möglichst viele kostenlose Parkplätze entstehen für Personen, die dort gar nicht leben. Insofern plädiere ich sehr stark dafür, dass wir anhand der Betroffenheit Menschen aktiv ansprechen. Aktiv ansprechen bedeutet zum Beispiel aus den Einwohnerdaten, die den Kommunen vorliegen, entsprechende Zielgruppen herauszufiltern. Für wen bauen wir das denn? Sind es seniorengerechte Wohnungen, die wir dort haben? Dann sprechen wir doch gezielt die Menschen an, die sich dafür vielleicht interessieren. Sind es junge Menschen, die wir dort in einem gemischten Wohnverhältnis mit eben auch Senioren haben wollen? Dann sprechen wir doch gezielt die jungen Menschen an. Aber was häufig passiert in der Realität ist, es wird eben in der Tageszeitung, im Amtsblatt einfach pauschal eingeladen und dann kommt eben irgendjemand zu einer solchen Veranstaltung und bringt irgendeinen Impuls ein. Und das ist nicht sinnvoll. Das andere Verfahren, das ich vorgeschlagen habe, das ist natürlich wesentlich aufwendiger. Sie müssen sich zunächst mal selbst genau überlegen, was machen Sie denn dort eigentlich? Das ist eine Aufgabe, die die Verwaltung abarbeiten muss, gemeinsam mit den beteiligten Planungsbüros, dass man sich vorher klar wird, was planen wir eigentlich und für welche Personengruppe, für welche Personengruppen, wenn es breiter aufgestellt sein soll. Das erzeugt einen wesentlich höheren Aufwand. Aber ich finde, wenn wir die Bürgerbeteiligung ernst meinen, wenn wir wirklich inhaltliche Aspekte auch aus dieser Bürgerbeteiligung in das Projekt hineintragen wollen, um das Projekt, das Ergebnis des Projektes zu verbessern, dann müssen wir uns diese Mühe tun. Denn ansonsten sind wir wieder nur dabei, quasi notwendigerweise die Vorgabe Bürgerbeteiligung lustlos abzuarbeiten und das Ergebnis, das dabei rauskommt, das ist dann im besten Fall bescheiden.
Das erscheint mir ein wichtiger Punkt, also dass ein neues Format gewählt wird, welches auch gewährleistet, dass die richtigen Bürger angesprochen werden, die sich dann frühzeitig in einem Planungsprozess eben mit einbringen sollen, also damit dann deren Meinung und Stimme also tatsächlich gehört wird, in den Planungsprozess Eingang findet. Wie könnte man denn sowas realistisch umsetzen?
Nun, ich denke, dass es tatsächlich das Bewusstsein braucht und die Bereitschaft, dass eine solchermaßen ernst gemeinte Bürgerbeteiligung tatsächlich auch einen Mehrwert liefert. Wer Bürgerbeteiligung durchführt, um schnell durch das notwendige Übel durchzukommen, weil es eben zum Beispiel im Baugesetzbuch vorgeschrieben ist, der wird sich diese Mühe gar nicht machen, denn letzten Endes interessiert ihn ja gar nicht, was geäußert wird in solchen Veranstaltungen, in solchen Formaten. Wenn man aber tatsächlich lebendige Stadtzentren entwickeln möchte oder weiterentwickeln möchte, Quartiere, in denen wirklich Leben ist, in denen Menschen miteinander leben und nicht nur in quasi gated communities mit 2 Meter hohem unsichtbarem Papier- oder Plastikzaun um das eigene Grundstück herum sich quasi voneinander isolieren, sondern wenn wir wieder öffentliche Räume haben wollen, in denen Menschen miteinander interagieren, auch in Austausch treten und auch quasi demokratische Lebensweisen, Verfahrensweisen, Gepflogenheiten ausüben können, dann müssen wir uns dieser Mühe stellen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir uns vorher sehr genau überlegen müssen, was für ein Beteiligungsformat ist denn überhaupt das Richtige, ist überhaupt richtig angebracht. Und an der Stelle muss vielleicht auch nochmal ein genauerer Blick drauf geworfen werden, was sind denn die gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbuchs? Ist es denn tatsächlich bei jedem größeren Projekt wirklich notwendig, Bürgerbeteiligung durchzuführen? Oder wäre es nicht vielleicht sinnvoller, bei Projekten, die tatsächlich der Mühe wert sind, den Schwerpunkt zu legen und darauf zu fokussieren? Wie das aussehen könnte, und das ist explizit von mir nur als ein mögliches Beispiel gedacht, das ist sicherlich nicht abschließend, das ist eben diese Form von Bürgerbeiräten oder Projektbeiräten, in die Menschen gezielt und persönlich eingeladen werden, in denen gezielte Personengruppen herausgefiltert werden, zum Beispiel aus dem Meldeverzeichnis. Die Kommunen haben die Daten vorliegen. In den Meldeämtern steht genau, wer wo wohnt, in welcher Alterskohorte. Es ist ein leichtes, dort zielgerichtet Menschen anzusprechen und für einen solchen Prozess zu gewinnen. Allerdings muss man auch hinzufügen, es ist ein gewisser Aufwand, der entsteht, auch für die Angesprochenen, für die eingeladenen Bürgerinnen und Bürger. Denn anders als in den bisherigen Formaten der Bürgerbeteiligung, die üblicherweise so ablaufen, dass ein Architekt, ein Stadtplaner oder ein Mitarbeiter der Verwaltung den aktuellen Stand vorstellt, quasi als Frontalunterricht und dann zu Wortmeldungen aufruft, müsste in einem solchen Projektbeirat, einem Bürgerbeirat, ein sehr großer Aufwand betrieben werden, um die Menschen überhaupt erst einmal sprechfähig zu machen. Das heißt, wir müssten ihnen in einem Crashkurs mit 2-3 Stunden beibringen, was ist denn eigentlich Stadtquartiersplanung? Was ist denn Konversion? Was ist denn die Entwicklung eines neuen Areals? Und wie können Sie denn dazu beitragen? Was sind denn Ziele, die wir gemeinsam damit verfolgen? Zum Beispiel eben die Öffentlichkeit der Räume, die Struktur der öffentlichen Räume, die so angelegt ist, dass sie eben Begegnung fordert, dass sie miteinander unterstützt. Wenn das gewollt ist, dann müssen wir die Bürger zunächst mal in die Lage versetzen, mit diesen Begriffen zu arbeiten. Denn wir sollten ja nicht vergessen, die meisten Menschen wachen nicht morgens in ihrem Bett auf und machen sich als erstes Gedanken über Stadtquartiersplanung. Die haben ihren eigenen Beruf, ihre Familie, Hobbys, Freunde. Und wenn sie sich dann noch für die Gestaltung ihrer Kommune interessieren, dann ist das großartig. Aber sie brauchen eben vielleicht auch eine gewisse Einführung in die Materie, um sich wirklich auch präzise, treffende Gedanken machen zu können und auch wirklich gute Beiträge auch erarbeiten, entwickeln zu können, die dann tatsächlich das Projekt positiv nach vorne bringen. Insofern, das ist große Mühe, das muss uns klar sein. Das kann man auch nicht nebenbei machen. Das heißt, sie bräuchten auch in den öffentlichen Verwaltungen Personen, die gezielt solche hochwertige Bürgerbeteiligung durchführen. Und das ist etwas ganz anderes als heute. Denn heute geht es darum, Einladung verschicken ans Amtsblatt, in der Presse veröffentlichen, 3 Flaschen Wasser und ein bisschen Apfelsaft bereitstellen, ein Bier mal eine Präsentation, der Architekt spult sein Programm ab. Das war's gewesen. Wir haben 3 Nachfragen. Schönen Abend, Bürgerbeteiligung abgehakt. Das können wir uns ganz ehrlich sparen. Und nach meiner Erfahrung erfolgen rund 90% aller Bürgerbeteiligungsformate in Deutschland nach diesem wirklich nicht weiterhelfenden Schema. Das können wir uns sparen. Das ist unnötige Mühe, das kostet Zeit. Und am Ende sind sowohl die Planer als auch die Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen unbefriedigt über einen solchen Prozess, weil er natürlich keine Qualität entfalten kann.
Ja, das liegt auf der Hand, wie Sie das dargestellt haben. Was Sie erwähnten, die interessierten Bürger frühzeitig einzuladen, würde ja auch dazu führen, dass wirklich interessierte Bürger kommen und nicht irgendwelche Bürger, die bloß Parkplätze wollen oder sich nur gerne reden hören.
Ja, das ist ganz genau richtig. Also ich glaube, es kommt wirklich darauf an, in diesen Projektbeiräten das inhaltliche Arbeiten in den Vordergrund zu stellen. Dass es eben nicht nur darum geht, sozusagen den üblichen Besuchern solcher Veranstaltungen, den Vielsprechern, den Schönrednern ein neues Forum zu bieten oder vielleicht auch den ehemaligen Mitgliedern von Stadträten und Bauausschüssen da nochmal eine Altersbeschäftigung zu beschaffen, das ist ein ganz zentraler Punkt. Deswegen plädiere ich wirklich dafür, gezielt auszuwählen, gezielt in diese Auswahl hineinzugehen und gezielt Menschen anzusprechen und diese eben zu versuchen zu begeistern für eben ein längerfristiges Engagement für so ein Projekt. Und da muss man sich auch ein Stück weit ehrlich machen natürlich. Viele Menschen, die hören, ich soll mich jetzt für ein Jahr ist ja schon ein geringer Zeitraum bei Planungsprozessen, oder vielleicht 2 Jahre, vielleicht 2,5, 3 Jahre, immer wieder regelmäßig mit anderen treffen, um über dasselbe Thema zu sprechen, das ist schon nicht so ganz einfach. Da gehört schon was dazu. Da werden Sie auch sicherlich nicht bei jedem, den Sie anfragen, offene Türen einrennen, sondern da wird auch der eine oder andere sagen, naja, das ist mir jetzt ein bisschen viel, da habe ich eigentlich gar keine Lust zu. Damit muss man umgehen. Und deswegen braucht es dort an der Stelle aus meiner Sicht auch unbedingt begleitende Instrumente. Es muss ein solches bürgerschaftliches Engagement in einem Projektbeirat, in einem Bürgerrat, das muss auch gewürdigt werden. Da muss klar sein, es gibt eine entsprechende Wertschätzung von Seiten der Stadtspitze für solche Verfahren und die Teilnehmer an solchen Verfahren. Da gibt es vielleicht auch ein kleines Sitzungsgeld, ne, das vielleicht jetzt nicht unbedingt finanziell begeistert, aber immerhin ein kleines Symbol darstellt. Oder eine Abschlussurkunde, die dann von der Stadtspitze verliehen wird. Oder irgendwas Ähnliches in der Art, um einfach die Motivation, die Begeisterung und das Dabeibleiben der Menschen zu fördern und zu unterstützen. Da gibt es vielfältige Formate, die man dafür wählen kann. Aber man sollte sich darüber Gedanken machen und nicht einfach blauäugig in einen solchen Prozess hineinstarten. Denn man möchte ja nun wirklich, wenn man sich die Mühe schon macht, am Ende auch etwas Positives für das Vorhaben realisieren. Das ist zumindest mal der Anspruch, den ich an solch ein Bürgerbeteiligungsformat stellen würde.
Ja, das klingt in einem positiven Sinne notwendig. Die weitere Frage in dem Zusammenhang, die sich mir stellt, ist, wäre es möglich, bei diesen interessierten Bürgern, die nach besagten Kriterien ausgewählt werden und in dem Planungsprozess letzten Endes mitmachen, wäre es da möglich, dass man auch die Leute aussuchen kann, die später in der Gegend wohnen sollen, die da jetzt geplant wird? Kann man da irgendwas realistisch machen, um so Menschen eben auch in die Bürgerbeteiligung zu bekommen?
Ja, ich denke, das ist ein ganz zentraler Aspekt, den Sie da ansprechen, Herr Dr. Gehmann. Es bringt ja nichts, wenn wir irgendwen zu irgendetwas beteiligen, sondern wir müssen natürlich schon sehen, dass zum Beispiel, wenn es darum geht, seniorengerechte Wohnungen, altersgerechte Wohnungen in einem Stadtquartier neu zu entwickeln, dass wir dann auch die angesprochene Personengruppe derjenigen Personen in diese Bürgerbeteiligungsformate hineinbekommen. Das bedeutet, dass man eben frühzeitig aussuchen muss, wer sind denn potenzielle Personen. Die Krux dabei ist natürlich diejenige, dass solche Verfahren sich über eine gewisse Zeit hinwegziehen. Das heißt, wenn jemand ganz akut sich damit beschäftigt, er möchte nicht mehr in seinem Einfamilienhaus leben, das er vielleicht inzwischen alleinstehend bewohnt, er möchte sich oder sie möchte sich verkleinern in eine 2-3-Zimmer-Wohnung, die seniorengerecht ist, mit entsprechender Ausstattung auch fürs Alter, dann ist es ein sehr konkretes Anliegen, ein unmittelbares Anliegen, das natürlich auf Erfüllung innerhalb der nächsten Zeit, der nächsten Monate zielt. Wenn Sie in einem solchen Verfahren mitwirken, ist es ja so, dass zunächst einmal, bis die Planungsgrundlagen geschaffen werden, an denen Sie beteiligt sind als Bürger, eine gewisse Zeit vergeht, bis dann sozusagen ein Bauvorhaben womöglich realisiert wird und die daraus entstehenden seniorengerechten Wohnungen tatsächlich zur Verfügung stehen und bezogen werden können, vergeht eine ganze Reihe von Jahren. Sodass es für die unmittelbar von einer solchen Veränderungssituation betroffene Person vielleicht tatsächlich gar nicht mehr relevant ist, weil sie eine andere Lösung gefunden hat, aber eben für Personen, die in einer ähnlichen Lebenssituation zum dann bestehenden Zeitpunkt stecken. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung und das muss man natürlich auch kommunizieren, denn man kann schlecht Menschen in eine Beteiligung hineinlocken unter der Vorspiegelung, dass sie selbst die Profiteure dessen sein werden. Das kann passieren. Das muss es aber natürlich nicht, denn diese Zeitkomponente ist natürlich was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Ich glaube aber, dass wenn wir in ein solches System einmal hineingestartet sind, wenn klar ist, alle Projekte, die wir entwickeln, haben sozusagen diesen rollierenden Charakter und ich arbeite mit an einem Projekt, das für den nächsten gut ist, dann ist es nach 2, 3 Zyklen so, dass quasi permanent irgendetwas am Entstehen ist und man selbst von der Vorarbeit der Menschen in bereits abgeschlossenen Projektbeiräten, in bereits abgeschlossenen, realisierten Projekten, man selbst profitiert. Also insofern eine gewisse rollierende Geschichte, die da entstehen kann, in die man natürlich zunächst den Einstieg finden muss, aber in dem man eben auch tatsächlich selbst als unmittelbar Betroffener einen gewissen Vorteil finden kann.
Ja, das wäre ebenfalls eine Notwendigkeit in einem positiven Sinne. Einen anderen Aspekt wollte ich ansprechen. Vor dem Hintergrund der heute akuten und auch politisch viel diskutierten Wohnungsnot, bezahlbaren Mieten. Wir haben ja auch das Problem einer sogenannten investorgerechten Stadt, also das letzten Endes, hart gesagt und vereinfacht gesagt, die Investoren maximalen Profit aus dem rausschlagen wollen, was sie dann als zum Beispiel als Neubau in einer Konversionsfläche zur Verfügung stellen. Wie kann denn dieser Effekt einer übermäßigen Profitorientierung eingedämmt werden oder so positiv kanalisiert werden, dass es dann immer noch den Bürgern zugute kommt, auch den künftigen Bürgern, die dann in diesen künftigen Wohnungen und Stadtarealen leben werden?
Also nach meiner Erfahrung muss man hier, denke ich, 2 Dinge sehr, sehr genau erwägen. Zum einen ist eine Selbstverständlichkeit, dass wenn Investoren tätig werden, dass sie eine gewisse Renditeerwartung haben. Das ist auch an und für sich nichts Schädliches. Ja. Das gehört einfach mit dazu. Wir haben uns dazu entschieden, die soziale Marktwirtschaft zu pflegen. Und da gehört es eben auch mit dazu, dass Menschen einen Beruf nachgehen, eine Aufgabe nachgehen und damit Geld verdienen. Nichts Schändliches. Übertreibungen kann man an der Stelle als Kommune sehr, sehr gut entgegenwirken, indem man entsprechende Vorgaben macht. Auch heute schon ist es ohne Problem möglich, zum Beispiel 1/3 der entstehenden Wohnraumfläche an soziale Kriterien zu vergeben. Das heißt, das müssen Mieten angeboten werden, die eben sozusagen nach den öffentlich-rechtlichen Kriterien für Menschen auch bezahlbar sind, die tatsächlich nicht in höher bezahlten Positionen stehen, sondern die zum Beispiel eben sozial unterstützt werden oder die eben tatsächlich auch vielleicht eine kleine Rente beziehen und anderes. So etwas müsste natürlich tatsächlich realisiert werden. Aber die große Hürde, die wir, glaube ich, auch haben, das ist die Frage, welche Menschen sind denn nun eigentlich diejenigen, die tatsächlich über ein solches Projekt final befinden. Das sind häufig Menschen, die ja in Stadträten sitzen. Und in Stadträten haben sie sehr oft die Situation, dass es dort eine nicht repräsentative Zusammensetzung von Gremienmitgliedern gegeben ist. Das heißt, sie finden in Stadträten relativ viele Menschen, die in einem privaten Eigenheim leben und relativ wenige Menschen, zum Teil vielleicht sogar gar keine in kleineren Kommunen, die in einer Mietwohnung leben oder gar in einer Sozialwohnung leben. Und ich habe tatsächlich in meiner beruflichen Erfahrung leider zur Kenntnis nehmen müssen, dass dann auch ganz blank zum Teil Äußerungen getätigt werden wie, wir brauchen doch gar keine Mietwohnung, da kommt doch ein Klientel, das wir gar nicht haben wollen. Also ein gewisser Sozialchauvinismus, der auch gar nicht zur Kenntnis nimmt, dass auch vielleicht der eigene Sohn, die eigene Tochter nicht direkt ein eigenes Haus wird sich leisten können, sondern auf Mietraum angewiesen ist. Aber diese Wahrnehmung, wir sind uns selbst genug hier im Ort, in der kleinen Stadt, in der Kommune. Wir brauchen gar keine Menschen, die hier bei uns einziehen und das sich irgendwie verändert, weil so wie es jetzt ist, ist doch ganz schön. Und das ist ein ganz, ganz schwerwiegendes Problem in zahlreichen Kommunen. Deshalb halte ich es immer für sehr, sehr ungerecht, wenn die Bundesregierung, egal welcher politischen Couleur, angegriffen wird, es würde zu wenig Wohnraum entstehen. Die Fördermechanismen des Bundes sind da. Das Geld ist da. Der Wohnraum entsteht deswegen nicht, weil auf kommunaler Ebene zu wenig vorwärts geht, weil zu große Ressentiments bestehen, weil zu oft gebremst wird, weil zu oft man auch sich einfach nicht zuständig fühlt für die Schaffung von Wohnraum, obwohl man die Flächen selbstverständlich hätte, obwohl man Konversion oder Nachverdichtung betreiben könnte. Also das ist ein ganz, ganz komplexes Problem und ich denke, da müsste man deutlich mehr noch darüber nachdenken, was ist denn eigentlich die Aufgabe der Kommunen und kann es uns irgendwie gelingen, die Kommunen tatsächlich in eine Verpflichtung zu bekommen, eine gewisse Anzahl von Wohnraum auch tatsächlich zu schaffen? Und wenn es nicht erfolgt, wenn keine zusätzliche Wohnraumschaffung erfolgt, auch entsprechend zu sanktionieren, beziehungsweise diejenigen Kommunen zu belohnen, auf Kosten der Kommunen, die es nicht leisten, die eben eine solche Wohnraumpolitik positiv voranbekommen. Das ist aber ein ganz, ganz heikles Thema natürlich. Das ist politisch sehr stark aufgeladen und sehr schwer natürlich auch für eine Regierung gleich welcher Couleur in ein solches Thema überhaupt einzusteigen, weil da natürlich das Konfliktpotenzial ein ganz erhebliches ist.
Naja, das Konfliktpotenzial, das hieße dann die Durchgriffsmöglichkeit, eine zentrale Durchgriffsmöglichkeit einer wie auch immer gearteten einer zentralen Regierung, dass dann tatsächlich etwas passiert in den Kommunen. Ne?
Ja, richtig. Das ist genau der Punkt. Die Frage, Zuckerbrot und Peitsche letzten Endes wieder. Gibt es Möglichkeiten oder schafft man sich Möglichkeiten? Das ist ja wenig Gott gegeben in unserer demokratischen Gesellschaft und ganz vieles selbst und Menschen gemacht. Schaffen wir tatsächlich die Möglichkeit, diese Ausgleichsmechanismen wirkungsvoll umzusetzen? Mhm. Oder aber trauen wir uns da nicht heran? Und solange wir uns nicht herantrauen, ist das Ergebnis von vornherein natürlich nicht optimal oder es kann gar nicht optimal werden, weil eben zentrale Steuerungsinstrumente ins Leere laufen.
Ja, was dann wieder dem demokratischen Mechanismus oder den Mechanismen als solchen angelastet wird, zu Unrecht. Ne? Platt gesagt, da kann man ja mal sehen, also, dass es nicht funktioniert oder die Dinge nur begrenzt funktionieren, wenn nicht bestimmte Entscheidungsträger die volle Durchgriffsmöglichkeit haben bei kritischen Fragen. Also Diskussionen kommen ja dann gleich auf den Tisch.
Ganz genau, ganz genau. Und ich könnte Ihnen da Geschichten erzählen. Ich war ja Bürgermeister einer mittelgroßen Stadt, die Nachbarin einer wesentlich größeren Großstadt ist. Und ich habe da wortwörtlich in Bauausschüssen, in Stadträten Aussagen erlebt, wie, um Gottes Willen, wenn wir Wohnraum schaffen, dann kommen ja die alle zu uns. Mhm. Das sind natürlich absurde Perspektiven, die da zum Teil eingenommen werden. Denn selbstverständlich ist der räumliche Rahmen, in dem wir uns alle bewegen, ein solchermaßen enger, dass über öffentlichen Verkehr, über Straßennetze und so weiter man natürlich in einer gemeinsamen Region lebt mit dieser benachbarten Großstadt und insofern da zusammenarbeiten müsste und jeder seinen Teil beitragen muss und man eigentlich nicht ernsthaft sagen kann, wir sind uns hier selbst genug und ihr bleibt bitte bei euch. Das ist eine absurde Vorstellungsweise. So funktioniert Wohnen nicht, so funktioniert menschliches Leben nicht. Und man kann ja auch den Menschen gar nicht vorschreiben, wo sie ihren Wohnsitz nehmen. Gott sei Dank. Also da ist aber eine gewisse, ja, ein gewisser Chauvinismus da, ein gewisses sich selbst genug sein. Und das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz große Herausforderung, denn letzten Endes wälzt das Problem eben auch von den kleineren, von den mittelgroßen Kommunen ab auf die Großstädte, die sich eben auch gar nicht wehren können, die irgendwas tun müssen und das eben oft auch dann in städtebaulich fraglicher Qualität, weil einfach so schnell und so viel was passieren muss, weil sich andere eben um ihren Teil der Aufgabe drücken. Also das ist ein ganz heikles Thema, das auch zwischen den Kommunen, zwischen Kommunen unterschiedlicher Größen tatsächlich ernsthaft und mit dem Anspruch, auch wirklich eine gute Lösung zu finden, diskutiert werden müsste. Aber ich sehe da relativ wenig Bewegung in dem Bereich. Da laufen sämtliche Diskussionsvorstöße sehr schnell ins Leere.
Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund Ihrer bisherigen Ausführungen und der Veränderungsperspektiven im Positiven, was getan werden müsste, um zu einer wirklichen Bürgerbeteiligung zu gelangen. Wenn Sie ein Fazit ziehen müssten, jetzt Nach unserer Diskussion, was wären aus Ihrer Sicht die wesentlichen Punkte zum Thema Bürgerbeteiligung, die berücksichtigt bzw. verändert werden müssten?
Zusammenfassend könnte man sicherlich sagen, dass Bürgerbeteiligung nur dann Sinn macht, wenn man sie tatsächlich auch ernsthaft betreibt. Das heißt, man erreicht ein gutes Ergebnis nur dann, wenn man sich entsprechende Mühe gibt, dieses Ergebnis auch zu erreichen. Denn ansonsten herrscht das bekannte Shit-in-Shit-out-Prinzip. Wenn ich wenig Aufwand hinein investiere, dann muss ich mich auch nicht wundern, dass die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung eben marginal oder vielleicht gar nicht vorhanden sind. Insofern, aus meiner Sicht lohnt es sich, und das muss projektspezifisch natürlich jeweils auf die einzelne Situation zugeschnitten werden, genau zu überlegen, benötige ich einen Projektbeirat, einen Bürgerbeirat? Was soll denn der beraten? Welche Impulse könnte der denn beitragen? Gibt es denn sinnvollerweise Dinge, die Bürgerinnen und Bürger dort beitragen können? Und wenn es das gibt, dann muss ich den eben möglichst frühzeitig einsetzen, möglichst intensiv arbeiten lassen und möglichst da auch die Personengruppen abbilden, die am Ende von diesem Projekt hauptbetroffen sein werden. Und das ist durchaus möglich. Das ist gar keine Frage. Solche Formate gibt es, aber es muss eben mit entsprechendem Nachdruck, mit entsprechender Begeisterung für demokratische Partizipation auch betrieben werden. Denn alles andere ist ein Feigenblatt letzten Endes oder lästige Übung. Und dann kann man sich das auch sparen. Deswegen bin ich ein großer Verfechter davon zu sagen, lasst uns Bürgerbeteiligung richtig durchführen. Lasst uns Energie reinstecken. Lasst sie uns wirklich wertschätzen. Dann ist es eine tolle Sache.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Nitsche. Das ist ein sehr wichtiges Thema heute, weil es eben, wie Sie ja schon eingangs sagten, es hat auch mit Demokratie zu tun. Und das vor dem Hintergrund der heutigen Diskussion in einer Gefährdung der Demokratie und der Frage, der grundsätzlichen Frage auch, ob der vorherrschende Modus einer parlamentarischen Demokratie, also einer reinen Wahldemokratie, über mehrere Instanzen ohne direkte Bürgerbeteiligung in demokratischen Prozessen, ob man das noch als eine Demokratie bezeichnen kann. Vor diesem Hintergrund erscheint mir der Aspekt der Bürgerbeteiligung in dem von Ihnen skizzierten Sinn, also einer direkten positiven Beteiligung von Betroffenen, wichtiger denn je zu sein. In jedem Fall vielen Dank für diesen Podcast.
Sehr gerne, ich bedanke mich.
Also Dennis, ich beende die Aufzeichnung, dann versuche ich wieder reinzukommen, dass wir noch sprechen können.
Ja? Alles klar, gut, ich bleib drin.
Alles klar, okay.